Als Foto- oder Videograf bekommst du mit Sicherheit viel Lob für deine Aufnahmen. Doch die lukrativen Aufträge bleiben trotzdem aus. Im kreativen Markt mit stetigem Wachstum und immer mehr Preisdumping räumt der erfahrene Fotograf und Marketing-Experte Edmond Rätzel endlich mal auf. Hier lernst du, wie du mit wenig Aufwand sofort sichtbarer für potenzielle Kunden wirst und somit planbar mehr Aufträge für dein Geschäft gewinnst. Herzlich willkommen im Fotografen- und Filmemacher-Podcast.
Ja, mein Name ist Andreas Schuler, 50 Jahre alt, wohne an der schönen Mosel. Wir haben hier eine herrliche Gegend. Ich sage mal, arbeiten da, wo andere Urlaub machen. Ich bin gelernter Druckvorlagenhersteller. Das heißt, ich bin seit über 30 Jahren, bearbeite ich Bilder, früher analog mit Ätze, aufhellen und abdunkeln, die einzelnen Farben, aber dann seit Mitte, Ende der 90er dann auch digital. Das heißt, ich habe Photoshop 2.5 kennengelernt, was ja bekanntermaßen schon sehr, sehr lange her ist. Ja. Als Jugendlicher habe ich schon mal mit Papis Spiegelreflex rumhantiert und damit immer sehr gerne gearbeitet. Und als dann um die 2000er rum, so 2005, die ersten bezahlbaren digitalen Spiegelreflexkameras rauskamen, habe ich mir dann auch eine EOS 350D viel drauf gespart und eine EOS 350D gekauft von Canon. Ja, und das war dann meine erste Kamera und die ersten digitalen Versuche waren dann damit gestartet. Ich sehe, der Sascha schaut auch mit rein. Sehr schön.
Sehr gut. Liebe Grüße an alle. Wenn ihr natürlich Fragen habt an den guten Andreas, haut raus. Er ist ja schon sehr lange hier im Thema drin und kennt sich mit sehr, sehr, sehr vielen Sachen aus. Er kann euch dazu allen eine Antwort geben. Ich glaube, seit über 30 Jahren bist du ja jetzt selbstständig, ne?
Ich bin selbstständig seit 2015, vorher teilselbstständig, aber seit 2015, 1.1. habe ich eine GmbH, und zwar die Tony Media GmbH. Da bin ich der Geschäftsführer und ausführendes Organ.
Sehr gut. Bevor ich mal weiter nochmal auf die Themen eingehe, wie kommt Tony Media? Du heißt Andreas Schola. Wo kommt der Tony her? Woher?
Ja, das war halt damals in der Schule. Und da gab es noch einen zweiten Andreas in der Klasse. Und da hatte ich dann irgendwann, da ist der Tony. Und seitdem bin ich halt der Tony. Ja. Deswegen auch der Spitzname, bin auch am Wochenende als DJ Tony unterwegs. Und daher kam dann auch die Firmierung dann irgendwie auf Tony Media, weil die Medien, also das Thema Fotografie, Film und DJ hat ja alles im Groben und Ganzen mit Medien zu tun. Und da war Tony Media dann so ein überfassender Begriff, wo man dann alles drunter und drin unterbringen konnte.
Jawohl, dann machst du ordentlich Party dann, ne? Bam, bam, bei den Hochzeiten.
Ja. Das ist in der Tat der Fall. Ich habe jedes Jahr über 30 Hochzeiten gespielt als DJ. Das heißt, ich mache das schon sehr auf einem sehr professionellen Level. Seit ich vor über 20 Jahren damit angefangen habe, bis jetzt bin ich bei irgendwo zwischen 600 und 700 Veranstaltungen. Ohne jetzt irgendwie Clubauftritt oder sowas, das mache ich eigentlich sehr selten. Bis gar nicht, aber halt alles Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Firmen-Events.
Ja, geil, Respekt. Ja, ich habe doch gerade so einen TikTok-Trend. Was machen DJs eigentlich? Ihr macht doch gar nichts. Ihr macht da irgendwo Playlist.
Der drückt nur Knöpfchen, ja.
Hier machst du den ja wahrscheinlich. Ne? So sieht das aus.
Nee, also gescratcht wird bei mir nicht. Das überlasse ich anderen. Ich sorge halt eben einfach damit, mit einer guten Musikauswahl dafür, dass halt viel getanzt wird, dass eine gute Stimmung da ist. Mit professionellem Equipment, dass man auch die Reden versteht, wenn jemand den Gästen was sagen will, eine Buffet-Eröffnung ist oder wenn getanzt wird, dass das sich gut anhört und dass das schick aussieht und nicht so wie Heinz Rumpelstilzchen da.
Sehr gut. Dann eine Frage von Jennifer. Wie hast du dein erstes Foto verkauft und wo?
Ich habe, wie man sieht, ist die Unterwasser-Modelfotografie so eine Passion von mir und habe da zusammen mit einer Tauchschule ein Projekt umgesetzt, dass wir unter Wasser einen Weihnachtsbaum geschmückt haben. Wir haben da Kugeln aufgehangen und da haben wir einen Engel hat die Kugeln unter Wasser schwebend aufgehangen. Das hat man dann als Werbefotos gemacht für eine Aktion hier in Bernkastel-Kues im Schwimmbad, wo wir Spendengelder gesammelt haben für eine Behinderteneinrichtung. Ja, und das, die Fotos waren dann halt öffentlich. Das hat eine Agentur aus Amerika gefunden und die haben dann das Foto gekauft für die American Pool Association, wie auch immer. Und dann war dann in Florida auf der Titelseite als Weihnachtsgimmick-Foto für die Weihnachtsausgabe.
Jawohl, sehr geil. Wie kommt man allgemein erstmal zur Fotografie? Du meintest ja, du hast Druckvorlagenhersteller gelernt. Ich bin ja gelernter Drucker, also wir sind ja relativ nah beieinander tatsächlich. Und dann hast du ja das, das hat ja, sag ich mal, noch nicht primär etwas mit Fotografieren zu tun. Und dann hast du ja gesagt, du hast die Kamera geholt. Wie kam dann dieser Umbruch zu sagen, okay, ich lasse die Druckvorlagen jetzt links liegen und fotografiere jetzt?
Das war relativ, relativ einfach. Wie gesagt, als Kind und Jugendlicher habe ich schon Papis Spiegelreflex immer mal nutzen dürfen mit Diafilmen und habe da schöne Sachen gemacht. Als der Druckvorlagenhersteller später in den Mediengestalter umgewandelt wurde, also das heißt, ich das seit 94 dann digital gemacht habe, habe ich auch in Auftrag von Werbeagenturen immer Bilder bearbeitet. Dann hieß es, macht das noch so ein Tacken luftiger, so ein hui sonniger, waren dann so Bildkorrekturen. Damals kann ich mich auch noch daran erinnern, dass wir für Parfümerien was fotografiert haben. Da waren die Parfümflakons, die da bläulich waren, waren dann auf dem Dia, waren sie dann violett, wenn wir die dann eingescannt haben. Also ja, ich habe früher Dias mit dem Trommelscanner eingescannt und dann in Photoshop bearbeitet, waren halt die Farbkorrekturen zu machen von diesem lila stichigen Dia auf den Originalflakon, den man dann in Blau dann am Arbeitsplatz stehen hatte. Unter Normlicht hat dann die Farbanpassung gemacht. Ich habe dann auch sehr viele Bildmontagen, Bildkorrekturen gemacht. Und ja, da habe ich einfach ein Gefühl dafür entwickelt, was Agenturen oder was halt der Kunde haben möchte, wie Bilder aussehen sollten. Und ja, als dann die Spiegelreflexkameras bezahlbar wurden, habe ich mir dann halt eben einfach eine gekauft und habe mich dann reingestürzt. Habe dann auch über viele Workshops, die ich mitgemacht habe, mich da einfach weitergebildet und ja, lesen. Goldener Schnitt war dann so das erste Aha, Model-Sharings mitgemacht und dann viele Sachen selbst ausprobiert. Und ja, irgendwann kam ich dann in eine Werbeagentur beziehungsweise war in der Marketingabteilung und habe da Food-Fotografie gemacht. Bin danach dann in eine Werbeagentur gelandet, wo ich sehr viel im Hotelleriebereich gemacht habe, Hotellerie, Gastronomie, touristische Sachen und mich dann da also immer weitergebildet. Irgendwann wurde es dann halt eben mit dem Nebenherarbeiten mehr, dass ich halt irgendwann eine 30-Stunde, dann eine 20-Stunden-Woche hatte. Und dann haben wir dann irgendwann gesagt, wir trennen das, dass ich halt eben als freier Mitarbeiter in die Agentur mit drin bin und nicht mehr als Angestellter. Das heißt, am Wochenende mit eigener Ausrüstung rundfahre und dann gibt es einen Handschlag, sondern dass das halt vernünftig geregelt ist, dass man die Sachen einfach trennen kann. Das war 2014, ist das passiert. Damals auch die erste Drohne gekauft. Das war dann so 80 cm Hexakopter. Sehr speziell heute mittlerweile mit den kleinen DJI-Dingern. Einfach gar nicht mit zu vergleichen, ja.
Jawohl.
So ging es dann in die Selbstständigkeit.
Sehr gut. Gut. Dann, ich glaube, ein paar Fragen noch von Jennifer rein. Erste Frage, wo waren die Bilder veröffentlicht? Wahrscheinlich nochmal auf das Unterwasserfoto bezogen, die das gekauft haben. Wo hatten, weißt du noch, wo die das veröffentlicht haben?
Auf der eigenen Webseite. Ja, müsste nur auf der eigenen Webseite gewesen sein, auf tonimedia.de. Da gibt es ein Portfolio und da gibt es dann auch unter Wasser. Die Webseite ist leider schon lange nicht mehr wirklich gepflegt worden, aber ein paar Impressionen gibt es da. Welches Licht ich unter Wasser benutze, Blitzlicht. Also die Fotos, also das Foto hier ist unter Wasser, rechts und links. Wenn man ein bisschen zurückgeht, da sind zwei Arme auf der Kamera, rechts und links ein Blitzlicht. Einen Blitz nutze ich dann, um über Wasser einen zusätzlichen Blitz auszulösen, damit dann da hinten dran noch ein Streiflicht reinkommt.
Sehr gut. Also man merkt schon an den Fragen, ich glaube, Jennifer, möchte gerne bald in die Unterwasserfotografie einsteigen. Da kannst du mal einen Workshop anbieten, Andreas.
Ja, in der Tat könnte ich machen. Ist aber und also Unterwasserfotografie, kurz zusammengefasst. Ich habe dachte, ich könnte fotografieren, aber unter Wasser muss ich alles komplett neu lernen. Also das ist über Wasser und unter Wasser zu fotografieren, ist komplett unterschiedlich. Also das eine hat mit dem anderen sehr, sehr wenig zu tun.
Glaube ich.
Ja, das freut mich, Jenny.
Die Wasserschule, das ist schon mal super. Dann kann ich ja auch vielleicht was von dir lernen. Du bietest ja, gehen wir mal generell, du hast ja schon sehr viele Bereiche, die du auch in deiner GmbH abbildest, ne? Fotografie und Film. Gibt es da so einen Bereich, den du am liebsten machst? Also du machst hier, sag ich, so Business-Shootings, Imagefilme, Hochzeiten, Porträts und so weiter und so fort. Gibt es da so Bereiche, wo du sagst, da, also wenn ein Auftrag kommt und das ist in diesem Bereich, da geht dein Herz auf?
Ich firmiere unter anderem auch als der Baustellenfotograf. Damit spreche ich hauptsächlich Handwerker und mittelständige Unternehmen an. Und das mache ich halt unheimlich gerne. Ich habe hier einen Stammkunden zum Beispiel, das sind Dachdecker und Holzbau. Für die habe ich schon Kinospots geschnitten, Imagefilme gemacht, um Mitarbeiter anzuwerben und generell halt eben einfach Referenzfotos zu machen. Oder halt einen Hausbau zu begleiten, vom Zusammenstellen der Hölzer, Vormontage in der Halle, mit dem Kran dann aufbauen auf der Baustelle bis zum Dachdecken. Das mache ich unheimlich gerne. Da geht mir so ein bisschen ja, in der Tat das Herz auf. Alles, wo andere sagen, nee, das ist dreckig, da will ich nicht hin. Ich habe auch schon mal im Abwasser gestanden und da eine Wasserturbine fotografiert. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ja, Jennifer, Unterwasser-Shootings mache ich eigentlich keine mehr. Ich habe da mal einen gewissen Level erreicht. Man sieht, das Foto da, finde ich, hat eine sehr hohe Brillanz und Klarheit drin. Und das Foto ist aber jetzt auch schon 7 oder 8 Jahre alt, auch fotografiert mit einer Canon 5D Mark II, also schon eine eigentlich in Anführungszeichen total veralteten Kamera. Aber nachdem, ja, die Prioritäten haben sich dann irgendwo verschoben. Ich habe sehr viel mit Hobbymodels zusammengearbeitet, die dann auch nicht bereit waren, irgendwie die Miete für ein Hallenbad mitzutragen und dann sehr oft auch von Models ja, verlassen worden. Ich kann mich da an das letzte Shooting erinnern, dann mit einem zweiten Fotografen in Leipzig. Da hatte ich für sonntags und montags insgesamt 13 Models. Und letzten Endes war mein Stammmodel aus München war da und montags kam noch ein zweites Model dazu von 13, die gesagt haben, wir kommen. Und das war dann für mich der Grund, wo ich sage, Schnauze voll, mach ich nicht mehr.
Ja, kommen wir mal so auf die Prioritäten an. Wenn du schon sagst, so dein Herz geht auf, so bei dem Imagefilm, Mittelstand und Handwerk und sowas, ne, das ist ja was ganz anderes als, sag ich mal, so Unterwasserfotografie. Also wenn da Jennifer ein bisschen dich weiterbilden möchte, zum Beispiel André Ballentin, anderer Kunde, ich hatte, glaube ich, vor ein paar Wochen mit ihm das Interview erst hier auf Instagram, das kannst du dir nochmal ansehen, Jennifer. Und natürlich, wenn du halt Workshops machen willst, schau mal das bei André an. Beziehungsweise, wenn du natürlich das aufbauen willst, geschäftlich, natürlich dann hier, zack, zu mir kommen. Dann machen wir das natürlich, Jennifer. Wir hatten da, glaube ich, schon mal zusammen gesprochen. Genau, also bevor wir jetzt zu sehr ins Wasserthema einsteigen, Jennifer, schau dir vielleicht einfach nochmal das Interview mit dem André an, auf meinem YouTube-Kanal. Wir sprechen da genau über diese Themen. Alles mit dem, wie man die Kamera trocken hält, wie man das fotografiert, pipapo. Das wird dir mit Sicherheit da nochmal ein bisschen mehr helfen.
Kannst dich auch gerne direkt an mich wenden, dann können wir mal eine Runde schnacken und telefonieren. Also kein Problem.
Richtig, der André
Also das
ist immer
unter
sehr
Wasser
hilfsbereit.
fotografieren ist in der Tat nicht einfach, ja.
Das ist nicht einfach. Der André ist auch immer sehr hilfsbereit. Ich sehe auch gestern beim Live-Call, wenn Andreas immer so ist ja immer einer aktiv, damit ich immer nur mit einem sprechen kann, so wird das zu holprig. Und ich sehe immer Andreas fleißig am Schreiben, alles am Kommentieren, so, das sehe ich, also ich mache das so und so kann er was auch machen und dies und jenes. Da bluten ja die Finger schon teilweise, ne? Das geht gut ab.
Ich sag mal, dadurch, dass ich ja doch ein gewisses Maß an Erfahrung habe, jetzt seit 2015 auch komplett selbstständig auf, ja, lebe von dem, was ich mache, würde ich sagen, habe ich halt doch viele Erfahrungen sammeln können, positive wie negative, und habe dann auch so meine gewissen Vorstellungen, aber andererseits lasse ich mich natürlich auch gerne belehren und lerne immer wieder dazu. Und das gehört in unserem Job in der Tat auch mit dazu, sich ständig weiterzubilden. habe jetzt gesehen, gibt jetzt zum Beispiel wieder neue Kameras, neue Objektive, neue Software, neue Möglichkeiten. Ja,
Ganz
muss
genau,
man
so
halt eben
sieht
immer schauen.
es aus. Genau richtiges Thema hatten wir ja gestern im Live-Call ja auch mit der künstlichen Intelligenz, die jetzt kommt. Und da hatten wir schon mit ChatGPT und mit den Untertitel reinsetzen, mit Michael auch sowas auch drüber gesprochen. Wie nutzt du aktuell schon in deinem Unternehmen die künstliche Intelligenz? Gibt es da irgendwelche Tools oder Seiten, mit denen du dich aktuell schon befasst?
Die einzige künstliche Intelligenz sitzt hier. Nein, also bis jetzt in der Tat noch nichts gemacht. Ich habe gesehen, Capture One bietet jetzt die ersten AI-Features an, wobei zum Maskieren, wobei wenn man genau nimmt, Portraiture, also ein Plugin für Photoshop, nutzt ja auch gewisse Intelligenzen für Gesichter oder Gesichtshauttöne zu bearbeiten. Und ansonsten, ja, ChatGPT bin ich dabei, oder versuche mich da jetzt mal reinzufuchsen, aber er will mich noch nicht reinlassen. Aber das ist ein sehr spannendes Thema, vor allen Dingen, wenn man sieht, wenn es ums Thema Textgenerierung geht, wirklich sehr hilfreich. Wobei mir mittlerweile auch schon aufgefallen ist, dass je nachdem, ich hatte jetzt mal nach was gesucht und habe dann Webseiten, die waren dann echt so gefühlte 10 DIN A4 Seiten voll mit Text und du hast den Text überflogen und da war irgendwie kein Inhalt und das hat sich so gelesen, als hätte jemand gesagt, schreib mir mal einen schicken Text für das Internet.
Sehr, sehr
Auch sehr
gut.
spannend ist die Bildgenerierung jetzt in Photoshop auch mal ausprobiert. Einfach ein weißes Bild und habe gesagt, hier, mach mir da mal einen Berg mit grüner Wiese rein, habe dann einen Kreis gezogen, habe gesagt, da hätte ich gerne einen Berg sehen, dann hat sich der Berg auch drin gespiegelt, dann habe ich so ein Dreieck gemalt, dann habe ich gesagt, mach mal ein Segelschiff da rein und dann habe ich noch irgendwie so einen komischen Punkt gemacht und habe gesagt, hier, setz mir doch mal da jetzt einen Angler rein auf dem Stuhl und das ist faszinierend, was da für Ergebnisse rauskommen.
Das stimmt, das stimmt. Ja, ich würde auch, Delph hat nämlich gerade geschrieben, ich lehne KIs generell ab. Also natürlich, also es gibt auch, sage ich mal, Tools und so, die und Photoshop und Lightroom nutzen ja auch schon viele künstliche Intelligenzen, die man jetzt nicht primär sofort sieht. Das heißt, wir alle nutzen das ja in irgendeiner Form. Auch die Kamera nutzt ja gewisse Automatiken, die das ja schon erleichtert. Ich würde generell das nicht ablehnen, weil das wird einfach die Zukunft sein und man muss als Fotograf und Filmemacher halt mit der Zeit gehen. Ansonsten hätte man damals ja auch sagen können, warum fotografierst du? Ich mal lieber. Also malen ist das richtig. Kameras fotografieren ist doch nichts Echtes und so. Also man hat das ja immer gesagt. Und wenn man halt sich sozusagen gegen die Umwandlung, gegen die Zukunft sozusagen sträubt, dann wird man auf der Strecke bleiben. Und das wird extrem helfen. Ne? Wie wir gestern auch drüber gesprochen im Live-Call, dass man Synchronsprecher teilweise, also den Text schon per KI machen kann und da dementsprechend auch, so wie du sagst, jetzt generative Erweiterung. Rauschen künstlich und sowas. Also man sollte es als Hilfestellung nehmen, aber natürlich wird der Fotograf oder Filmmacher natürlich trotzdem noch benutzt und gebraucht. Aber die Intelligenzen und Sachen, die man dann nutzen kann, A, natürlich bessere Arbeit und B, schnellere Arbeit. Also du kommst ja mit den Sachen so schnell aktuell dann voran, wo du dann noch irgendwie 5 Minuten stempeln musstest, um da irgendwie eine Ecke nochmal richtig ordentlich zu machen. Kannst du ja jetzt einfach nur markieren und sagen, hier, entferne mir da das Ding fertig.
Perfektes Beispiel ist, ich habe ein hochformatiges Foto, brauchst Querformat und mir fehlt rechts oder links einfach nur so ein Stück Hintergrund. Was man früher wirklich sich einen Wolf gestempelt hat, ist jetzt wirklich, also dafür ist es wirklich sehr hilfreich und wird dann auch genutzt. Natürlich sollte man beim Fotografieren immer darauf achten, es richtig zu haben, aber aktuelles Beispiel war, ich hatte ein Foto gemacht hier von den Weinköniginnen und das ausgewählte Foto war halt Hochformat und sie hätten es gerne aber querformatig gehabt und dann hat dann einfach das Format bedingt, dass mir halt rechts, links irgendwie ein bisschen was gefehlt hat, habe ich dann über die KI angefügt und das hat gepasst wie die Faust aufs Auge und ist keinem aufgefallen.
Ja, also das ist auch extrem wichtig. Ich glaube, in der Woche benutze ich das mindestens 2 oder 3 Mal. Nur wegen Hoch- und Querformat. Ne? Also, dass man da irgendwas ein bisschen hinzupackt oder rauspackt, extrem wichtig heutzutage. Also, es ist schon fast gar nicht mehr wegzudenken bei mir im Workflow auf jeden Fall. Dann kommen wir, du hast vorhin schon so ein bisschen die Erfahrung mitgeteilt. Da sind wir natürlich auch alle ganz gespannt. Du bist ja auch schon ein bisschen länger selbstständig. Was war bisher die schlimmste Erfahrung mit einem Kunden von dir?
Schlimmste Erfahrung oder, naja, sagen wir mal so, wo mir komplett das Verständnis gefehlt hat, ist mir jetzt zweimal passiert. Bei einem Kunden war es Webhosting-Gebühren von 5,50 € im Monat. Da habe ich quartalsweise eine Rechnung geschrieben über 16,50 € und diesem Geld musste ich ein Dreivierteljahr hinterherlaufen. Was für mich absolut nicht nachvollziehbar ist, jetzt habe ich einen anderen Kunden gehabt, für den habe ich Weinflaschen fotografiert. Die mussten auch immer direkt am nächsten Tag auch schon übermittelt werden und bereitgestellt werden. Und dem bin ich jetzt auch ein Dreivierteljahr hinterhergelaufen, habe dann im Inkassobüro angeschubst und gesagt, hier, das sind 250 €, macht mal was. Kein Geld habe ich schon. Geld war dann eine Woche später auf einmal auf dem Konto. Ja, aber Problem war natürlich dann, dass dann die Hälfte von dem Geld dann ans Inkassobüro ging. Aber andererseits, das ist für mich komplett unverständlich. Wenn man da sagt, man hat hier ein Shooting, hat irgendwie 3.000 € gekostet und ich habe gerade das Geld nicht, kann man gerne anrufen, kann Teilzahlung machen. Aber so wegen wirklich kleinen Beträgen da einfach nicht bezahlen wollen, das ist so, da hört bei mir jedes Verständnis auf.
Ja, das glaube ich. Gehen wir mal in die andere Richtung. Was war die schönste Erfahrung mit einem Kunden bisher?
Also zwei ganz spezielle Sachen gibt es. Einmal als Baustellenfotograf habe ich jetzt für in 2 Wochen eine Anfrage bekommen. Für den Bauunternehmer habe ich schon zwei Sachen gemacht. Und da wollen sie jetzt so einen Imagefilm machen, wo der Mitarbeiter sich ein neuer Mitarbeiter bewirbt und der fährt dann mit den Baumaschinen und fährt dann über einen Kleinwagen drüber. Da bin ich schon, also das Ganze so ein bisschen lustig, humorvoll, ähnlich wie Staplerfahrer Klaus. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann andere sehr spannende und interessante war mit Fressnapf. Da haben wir in einem etwas größeren Budgetrahmen mit Hunden und Tieren zusammengefilmt. Da hatte ich professionellen Kameramann, hatte eine Tierfotografin und dann habe ich im Prinzip als Produktionsagentur Location Scouting gemacht, Hunde gecastet, Models gecastet, Tiertrainer und so weiter und das Ganze im Prinzip von hinten aus dem Hintergrund gemanagt und geguckt, dass halt die Hunde, die Menschen und der Kunde halt eben, dass die alle Spaß hatten, ja. Also war es so
Sehr
ein
geil.
sehr, sehr großes, spannendes Projekt, ja.
Nice. Ja, Fretz sogar als Kunde, das ist gut. Hast du selber Haustiere?
Nicht mehr, nicht mehr. Hatte einen Hund, der musste leider eingeschläfert werden, aber so ist das
Ja,
Leben.
richtig. Wie alt bist du geworden?
8,5 leider. Nur.
Normalerweise, was für eine Rasse war das?
Mischling, Schäferhund, Labrador
Die wäre doch, glaube ich, so
und noch
13,
irgend sowas, ja.
13, 14, ne? Glaube ich.
Leider Nierenversagen im Endstadium und ja, war
Ja,
schade.
schade. Dann, wie bildest du dich aktuell in der Fotografie und Film weiter? Oder bildest du dich aktuell überhaupt noch weiter? Du hast ja schon einen sehr langen Werdegang hinter dir, viel schon gelernt. Sagst du, hey, ich weiß alles, also abgesehen ist geschäftlich, du bist ja bei mir, aber ich sag jetzt, sag ich mal, beim Schneiden, Film und so weiter, neue Kameras kommen auf den Markt. Gibt es da irgendwo, wo dich inspirieren lässt? Oder sagst du, wenn ich was brauche, dann lese ich mich ein und fertig.
Hauptsächlich online, digital. Also YouTube ist da eine gute Quelle und halt Learning by Doing. Ne? Und also wirklich hier, ich schneide zum Beispiel mit DaVinci Resolve. Da habe ich auch nie einen Lehrgang für gemacht. Hatte früher mal angefangen mit Adobe Premiere, bin dann aber gewechselt, weil die Adobe-Programme halt in meinen Augen einfach nur schlecht programmiert sind und total langsam sind. Selbst mit einem 10.000-Euro-Rechner macht das nicht wirklich Spaß. Und DaVinci Resolve ist einfach flüssiger und fixer. Aber da muss ich sagen, ja, einfach ausprobieren. Man setzt sich hin, klickt dann rund, guckt sich an, wie funktioniert irgendwas, vielleicht mal noch irgendein YouTube-Video, um halt einfach zu gucken, was ja, wie irgendwas passiert.
Ja, also durchweg, also auch mit jedem Filmemacher, den ich auch hier spreche, sagt immer dasselbe. Da Vinci ist irgendwie das Nonplusultra, auch wegen der Schnelligkeit und Color
Und auch
Grading, Pipapo,
bezahlbar.
richtig. Ich persönlich bin in der Adobe-Welt, ich habe dieses Creative Cloud, hatte bisher immer noch den Bammel zu wechseln, weil da muss ich mich neu einlernen, aber würde ich wahrscheinlich machen müssen, weil Adobe da einfach nicht mitzieht. Aber nutzt du denn zumindest die Bildbearbeitungssoftware, also Lightroom und Photoshop, oder hast du da auch andere Tools?
Also Photoshop, ja, Photoshop ist da einfach der Branchenstandard. Ich bin ja, wie gesagt, gelernter Mediengestalter. In der Funktion mache ich auch zum Beispiel automatisierte Katalogproduktionen. Da heißt, der Kunde kommt in der Excel-Liste, die wird dann bei mir in FileMaker verwurschtelt, mit einer Bildarchiv zusammengebracht und dann mache ich automatisiert, generiere ich dann die Katalogseiten. Und dann nutze ich halt eben InDesign dafür, InDesign, Photoshop, Illustrator, die ja einfach die Branchenführer, gibt da auch Alternativen, aber wenn man mit anderen Werbeagenturen zusammenarbeitet, muss man da einfach im Branchenstandard bleiben. Lightroom habe ich eine Zeit lang mal genutzt, komme ursprünglich über Capture One in der Rohbearbeitung, habe das jahrelang genutzt, bin dann zu Lightroom gewechselt, weil Lightroom eine Zeit lang mal schneller war, aber auch da Capture One hatte dann irgendwann aufgeholt und Lightroom ist halt, also wenn ich jetzt meinen Rechner nehme und sage hier Bilder bearbeiten und sage hier in Lightroom Bilder exportieren, hat letzte zählen wollen wie 2, 3 Jahre her, habe ich geguckt, hat Lightroom innerhalb von 1 Minute 30 Bilder exportiert und der gleiche Rechner in Capture One hat 60 Bilder pro Minute exportiert. Also die Konvertierung von RAW nach JPEG. Und da muss ich halt einfach sagen, bin ich halt bei Capture One geblieben. Weiterer großer Vorteil bei Capture One ist einfach das Tethered Shooting. Das, was ich auch seit Jahren eigentlich schon immer mache. Ich habe immer die Kamera an den Laptop verbunden mit dem USB-Kabel. Das heißt, wenn der Kunde nebendran sitzt, sieht er immer am großen Bildschirm, wie ist das fertige Bild und muss nicht auf dem kleinen Monitor gucken. Im Fotostudio habe ich sogar an den Laptop dann einen 4K 55 Zoll Monitor hängen. Und wenn man dann Porträt-Shootings oder Business-Porträts im Fotostudio macht, kann der Kunde hat dann ja 5, 6 Bilder nebeneinander und dann kann man gemeinsam auswählen am großen Monitor, welches Bild ist schöner, wo ist hier der Kragen ein bisschen schief oder gerade, wo lacht er schöner. Und so kommt man da sehr schnell auf ein sehr gutes Ergebnis.
Sehr
Und
gut. Ja, ich persönlich.
der Kunde ist halt eben auch im Nachhinein immer noch zufrieden, weil er die Fotos halt eben im Voraus schon gesehen hat und nicht so, ich sehe das auf dem Display, ah, ist okay, wird schon passen und im Nachhinein so, da war noch was. Ne?
Ja, ich persönlich bin mit Lightroom und Photoshop, also der Adobe-Welt, da ganz zufrieden. Ich habe das von Premiere, aber Lightroom und Photoshop schon. Und das Tether Shooting ist ja jetzt auch bei Lightroom auch möglich. Also da habe ich eigentlich keine großen Probleme. Ob das jetzt, ich habe auch nicht die Masse an Bildern, ne? Ob der, vielleicht, wenn man natürlich jetzt, sage ich mal, dass ich mal irgendwie für ein Shooting oder sowas 100 Bilder exportiere, ist mal die Seltenheit. Aber wenn ich es mache, dann warte ich halt einen kurzen Moment. Aber ich habe halt nicht diese Masse, wo es dann drauf ankommt, ob es jetzt 30 Bilder sind oder 60 Bilder. Das macht dann wahrscheinlich die Zeit. Also wenn man halt diese Anzahl hat, dann kann es natürlich schon einen Unterschied machen dann dementsprechend. Ne?
Dann hast du noch keine Hochzeit fotografiert.
Doch, klar. Aber
Wenn du sagst mit 30 Fotos, dann kommst du auf eine Hochzeit nicht weit.
nee, aber selbst wenn es bei einer Hochzeit irgendwie 150, 200 Bilder sind, ne, also lange brauche ich da ja nicht beim Exportieren. Also selbst wenn ich da mal 5 Minuten warten muss, oder so, dann sind es halt mal einmal 5 Minuten. Aber es ist, wenn du es halt täglich in so ein Mediengeschäft oder sowas machst oder so, dann stört das natürlich schon. Ne? Aber so einmalig, so ein, zweimal im Monat, das ist, sage ich mal, jetzt nicht so tragisch. Du hattest vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, dass du angefangen hast mit Canon und das ist natürlich sehr gut, weil hier Canon-User for life, so muss das sein. Aber wie ist es bei dir? Also bist du bei Canon geblieben, hast du gewechselt, nutzt du mehrere Systeme, WhatsApp?
Also ich habe ja eben erwähnt, ich war in einer Werbeagentur in Bahnkastel-Kues und die Firmenkamera war eine Nikon D3, glaube ich. Also auch
Ey!
Vollformat und irgendwie
Aua!
D irgendwie 13, 14, 16 Megapixel irgendwie sowas. Ich privat hatte mir dann die 5D Mark II gekauft, irgendwann nach dem also irgendwann musste war halt ein Upgrade auf Vollformatsender Sensor fällig. Das müsste so 2008 gewesen sein. 2009. Naja, und so was den Dreh. Die 5D Mark II gekauft, die kam da gerade frisch raus, hatte in der Marketingabteilung mit der 5D Mark I gearbeitet, fand die total klasse. Wie gesagt, dann halt das Upgrade auf die Mark II mit ihren 24 Megapixeln und wo ich sagen muss, das ist auch bis heute immer noch eine gute Kamera. Ich war vor kurzem nochmal in Urlaub gewesen und wollte dann irgendwie Handy mitholen, Unterwasserfotos machen und habe dann die über 10 Jahre alte Kamera eingepackt und habe damit Fotos gemacht und war tausendmal geiler als das, was ich vorher mit dem Handy mal gemacht habe. Ne? Also das ist immer noch eine Top-Kamera und ich bin auch der Meinung, dass die Kamera für ein gutes Bildergebnis nicht entscheidend ist. Ich bin zwar irgendwann gewechselt zu Sony, was jetzt auch schon wieder viele Jahre her ist, mit der A7 R2 als erster Kamera. Über die hohe Auflösung habe ich erst geflucht, so große Bilddateien zu haben. Aber halt, ich bin zu Sony gewechselt, weil Sony damals die wesentlich bessere Videofunktion hatte. Canon ist dann irgendwann mit den Spiegellosen nachgerückt, aber das war für mich der Hauptgrund, für auf Sony zu wechseln. Mittlerweile komplett mit einer A9, A7, die R2, die S3, eine A6000 war auch noch so eine erste Kamera, die ich auch unter der Drohne geflogen habe. Also das, ja, mir ist halt egal, ob da jetzt jemand mit Canon, Sony, Nikon, das ist absolut egal. Wichtig ist, dass der Mann oder die Frau einen Blick fürs Bild hat und auch, was man mit dem Handy schon beurteilen oder berücksichtigen kann, ist halt einfach der goldene Schnitt. Wenn da jemand keinen Blick hat und irgendwie die Porträtfotos so sind, dass halt eben oben so viel Himmel ist und unten ist der Körper abgeschnitten, dann muss ich sagen, kann ich das mit dem Handy genauso berücksichtigen wie mit einer Vollformatkamera. Klar, sind mit Vollformatkameras kriegt man eine schönere Unschärfe im Hintergrund hin, wenn man da drauf Wert legt, also eine schönere Freistellung. Aber ich habe auch mit der Nikon gearbeitet. Blöd war, alles war bei Nikon linksrum, ist es bei Canon rechtsrum gewesen, Menüführung komplett anders. Aber letzten Endes ist es das egal,
Ja,
meiner
alles,
Meinung
was in den letzten
nach.
10 Jahren machen geile Bilder immer noch. Kommt immer darauf an, wie man damit umgeht. Ich könnte selbst mit der alten 600D, die ich mir als allererst geholt habe, könnte ich jetzt immer noch geile Bilder machen. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf das Objektiv drauf an, aber dann nimmt sich das nicht mehr viel, ne? Klar, wenn es dunkel ist bei einer Hochzeit, ne, da hat man schon mal das Rauschen, da hat es ein bisschen versagt, da machen natürlich die neueren schon extrem viel bessere Arbeit, aber trotzdem, wenn du gutes Licht hast, kannst du alles machen, was du willst, auch heutzutage noch.
Ein gutes Beispiel aus meiner Anfangszeit von dem Model Sharing. Ich habe mir die Augen lasern lassen in der Türkei und bin von -7 Dioptrien auf -1 runter. Also ein bisschen war das immer noch da, aber schon mal keine Flaschenbilden mehr. So. Und bin dann nach dieser Aktion eine Woche später, konnte noch nicht wirklich richtig sehen, bin ich auf Model Sharing gefahren. Ich hatte dabei die EOS 350D, wo man heute sagen würde, das ist die billigste Rotzkamera. Und ich würde sagen, ja, das stimmt. Dann viel schlimmer aber war das 18-200 von Tamron, so ein 3,5 bis irgendwas Blende. Also offenblendig gab es da mit diesem Objektiv keine scharfen Bilder. De facto unmöglich. Also offenblendig unscharf. So. Aber wenn ich im Fotostudio bin mit einer Blitzanlage, habe ich auf Blende 8 abgeblendet, dann ist das Ding scharf, knacke scharf. Und der Autofokus hat dann auch gepasst. Und dann saßen wir, waren mehrere Fotografen, dann saßen wir so nebendran, da haben wir so ein Display geguckt und nun, wie sieht er bei dir aus, wie sieht er bei dir aus? Und dann hatte ich einen neben mir stehen, der war dann nur am Fluchen. Er hatte eine Canon 1D irgendwas mit einem 3000-Euro-Objektiv drauf. Ich sage jetzt mal GWC, also Guy with Camera, nicht wirklich Fotograf. Und er war halt eben am Fluchen, weil meine Bilder auf meiner billigen Dreckskamera geiler waren als seine. Also das ist der beste Beweis dafür. Nützt halt nichts, einfach eine dicke Kamera zu haben und irgendwo drauf zu halten, wenn man mit dem Model nicht umgehen kann, die Kamera nicht beherrscht und von Lichtsetzung keine Ahnung hat, dann kann auch in der gleichen Situation mit dem gleichen Model gibt es da halt einfach Unterschiede. Und er hat halt eben eine dicke Kamera gehabt und hat halt das Geld bezahlt, dass die Mädels in Unterwäsche vor seiner Kamera stehen. Das fand er toll. Aber mehr war es halt auch nicht.
Ja, letztendlich immer ein Werkzeug, ne? Und wie ein Werkzeug mit einem Hammer. Du kannst halt, andere bauen halt mit einem Hammer, können sie ein ganzes Haus bauen, ne? Der andere haut sich halt damit auf die Finger, ne? Also deshalb kommt immer darauf an, wie man das Werkzeug benutzt, ne, letztendlich. Dann kommen wir mal mehr in den Bereich Film, weil du machst ja auch primär auch jetzt Filmemacher, Imagefilme und bist ja, sage ich mal, jetzt auch primär noch als One-Man-Show dort tätig und machst das alles. Was nimmst du halt alles an Equipment, weil wenn ich sage, einer sagt, hey, ich will einen Imagefilm haben, was nimmst du da mit? Also von Kamera, Licht, Drohne, was ist so dein, was packst du alles in dein Auto rein?
Also die ja, meistgenutzte Kamera ist aktuell die A7 S3. Da drauf ist kleiner Monitor, oder etwas, ja, also größer als das Kameradisplay, Monitor oben drauf. Ich glaube, das ist ein Ninja.
Genial.
Dann ja, Licht und Ton. Also Licht noch, Licht finde ich sehr wichtig. Ich habe jetzt auch hier, wenn ich mal das Licht wegdrehe, sieht das auch gleich ganz anders aus. Also deswegen hier ein bisschen indirektes Licht mit ganz drauf, weil es sonst zu hell wird.
Sehr gut, aber nicht die Kamera anfassen, ne? Nicht Handy. Das spricht die wieder
Ja,
für dich.
ich hab, die Kamera bleibt stehen. Ich finde halt Licht sehr wichtig. Beim Fotografieren draußen habe ich auch schon immer mit Blitz gearbeitet. Auch bei Tageslicht, wo alle sagen, das ist doch hell, brauchst keinen Blitz. Doch, braucht man. Also je nach Situation. Und das Gleiche ist es halt eben dann auch beim Filmen. Wenn ich halt irgendwie, also nur fotografieren heißt ja malen mit Licht. Und Licht ist halt ganz entscheidend. Und da gibt es halt schon einen Unterschied, wie man ja jetzt gerade gesehen hat, ob ich das Licht jetzt wegdrehe oder drauf habe, wie das fertige Ergebnis dann nachher ist. Also das ist ganz entscheidend. Ich habe da hauptsächlich Tageslicht von Jinbei. Habe auch mal mit anderen Marken probiert, aber Preis-Leistungs-Verhältnis von Jinbei fand ich da top. Hatte auch mal teurere Lampen, die haben dann aber vom Weißabgleich nicht ins Farbsetup gebracht, gepasst. Das heißt, die waren dann angeblich alle Lampen bei 5500 Kelvin. Die Lampen waren aber deutlich kälter abgestimmt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie hießen. Also eigentlich auch eine teure Marke. Aber das hat halt einfach nicht ins Setup gepasst. Mittlerweile habe ich hier auch ein großes Panel mit 400 Watt LED-Leistung drin. Nutze ich auch zum Fotografieren mittlerweile, aber das ist halt in der Kombination, gerade bei Filmen geht es halt mit Blitzlicht. So. Ja, dann Funken, habe Funkstrecken von Sennheiser im
Ich
Einsatz, um
auch.
halt eben mit dem Lavalier-Mikrofon
AV
zu arbeiten.
XMKE hast du auch?
Nee, von der Evolution-Serie. Bin dann nochmal ein Preissegment höher. Weil ich ja, wie gesagt, auch am Wochenende als DJ unterwegs bin und da mich mit dem Thema Ton halt eben auch beschäftige und dann auch eine Zweitverwendung der Mikrofonie habe, auch Mischpulte für dann im Live-Betrieb jetzt auf einer Veranstaltung zum Beispiel irgendwas zu machen,
Ja, nice.
dann Redner abnehmen und so weiter. Also das ist dann alles so ein großer Wust an Equipment, den man hat, der aber für verschiedene Sachen genutzt werden kann. Viel von diesem Equipment, wenn du sagst jetzt hier auf Video, genau, Team Sennheiser.
Guter Mann, Michael.
Ich nutze halt eben oder habe vor damals zur Corona-Zeit auch sehr viel mich in das Thema Livestreaming reingearbeitet. Und da ist halt eben der gute Ton wesentlich besser, wesentlich wichtiger als ein Bild. Hier filmen wir jetzt oder reden wir jetzt übers Handy. Wenn das Bild pixelig ist, gucken die Leute trotzdem hin, weil sie halt eben hören wollen. Aber wenn der Ton so verkraschelt und so schlecht ist, dann sind die Leute schnell genervt und schalten weg.
Das ist richtig, ganz genau. Wie sieht das aus mit Storyboards? Wenn der gute Michael schon da ist, wir hatten ja gestern schon mal ein bisschen angesprochen. Wir hatten ja gestern, glaube ich, so mit der künstlichen Intelligenz, hatten wir gestern sogar so ein Storyboard-Thema. Machst du ein Storyboard oder sagst du, ich gehe hin, gucke, was ich mache, filme dann oder machst du ein Storyboard auf dem Papier? Wie, wo, was?
In der Regel ist das in Absprache mit dem Kunden. Das muss ja beim Foto ist es halt schnell, ich knips hier, knips da, knips da, knips oben, ja, hab dann 10 Fotos, sind relativ schnell, aber beim Video kann ich ja von so nach so, von so nach so, von so nach so oder quer oder links und rechts. Und das heißt, ich muss bei Video wesentlich mehr oder genauer planen, was ich denn jetzt brauche. Und ich versuche dann immer mit dem Kunden vorher zu klären, wie das fertige Ergebnis sein soll, damit man einfach da das tricht oder das filmt, weil die Zeit ist ja auch nicht unendlich zur Verfügung, damit das richtige Ergebnis dann rauskommt. Viel arbeite ich auch mit Werbeagenturen zusammen. Das heißt, das Storyboard wird dann geliefert, wo dann halt drin steht, hier, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. Wenn es richtig geil ist, sind da sogar schon die Szenen von Hand reingemalt, wo man sieht, da ist die Person, da ist der Hund, und dann eine Beschreibung dazu, was auf dem Frame passieren soll. Gerade bei Low-Budget-Produktionen, wenn dann heißt, komm, ich brauche hier gerade mal ein Video für meine, ja, einen Wein zu präsentieren. Dann geht das auch ohne, wie man schon öfter zusammengearbeitet hat, aber ein Storyboard ist eigentlich unerlässlich, weil, wie gesagt, auch die Geschichte jetzt, die in 2 Wochen geplant ist, wo der mit dem Bagger über den kleinen Wagen fahren soll, muss ich ja auch wissen, wie fährt das, der Bagger? Wo muss ich die Kameras positionieren, damit ich da drauf habe? Wie ist die Story? Ich meine, die Idee, über ein Auto drüber zu fahren, an sich ist lustig, aber da muss ja auch eine Story transportiert werden und die muss dann einfach vorher klar sein. Und das muss mit dem Kunden abgestimmt werden, ja.
Sehr
Aber
gut. Gibt es da eine
da
Vorarbeit?
suche ich auch Hilfe noch. Also das ist halt eben immer. Also auch wirklich, wo ich sage, da braucht man mehr Feedback auch vom Kunden, beziehungsweise wenn da eine Marketingagentur dazu oder dann mitarbeitet, ist das immer sehr hilfreich.
Sehr gut. Gibt es da irgendwie so eine Voranstellung, wo du sagst, okay, du nimmst heutzutage alles in 4K auf, 6K, 8K, Full HD, nur was ist so deine Präferenz oder muss das auch mit dem Kunden vorab erstmal besprochen werden, ob der überhaupt so eine hohe Auflösung haben will?
Generell filme ich in 4K 30. 30p ist der Internetstandard, auch wenn wir in Deutschland 25p gerne hätten. Aber mit 30p ist einfach die Kompatibilität meiner Meinung nach zu Instagram, zu YouTube und den ganzen amerikanischen Formaten wesentlich höher. Schwierig wird es dann nur, wenn man einen Kinotrailer hat, der zwingend in 24p ausgeliefert werden muss. Da muss man halt das Material konvertieren. Hatte neulich auch Material für den SWR zur Verfügung gestellt, also SWR-Rundfunk, hier in die Landesschau haben einen Bericht gedreht beim Dachdecker und die konnten nur einen Tag, aber da muss am Vortag irgendwie noch Material aufgenommen werden, das habe ich dann gemacht. Dann habe ich dann einfach in 60p und dann konnten die das so konvertieren, wie sie es brauchen. 4K hat den schicken Vorteil, ich kann einfach nochmal einen Crop setzen, ne? Auch wenn ich sage, ich brauche nur Full HD, aber dann kann man halt einfach noch ein bisschen ranzoomen ohne Qualitätsverlust. Ja, also ja, beim Filmen auch immer dabei eine Drohne. Früher hat man mal ist man rausgefahren und hat gesagt, ich bin der Drohnenfotograf und mache jetzt Drohnenbilder und berechne die Drohnenbilder. Aber mittlerweile sind Drohnen halt einfach so geläufig, dass die wie eine Kamera, wie ein Objektiv zu sehen ist, dass man die als Fotograf einfach haben muss.
Ja, ich habe auch mein DJI 2, Mini 2, noch schön klein. Ich glaube, mittlerweile gibt es sogar die Mini 3, bin ich sogar schon der Meinung. Du hast ja, glaube ich, auch von DJI, hast du vorhin gesagt, ne?
Ja, die diverse Drohnen. Angefangen mit einem Hexakopter mit 6 Armen, dann ein Oktokopter mit 8 Armen, der dann schon einen Meter, also wirklich einen Meter Durchmesser hatte. Der ist aber nie so wirklich vernünftig geflogen und ist dann nach einem halben Jahr Basteln ist er dann auch abgestürzt. Hab mir dann die Inspire One gekauft von DJI und die war der erste, wo ich sagte, oh, einfach hinstellen. Fliegt, steht, funktioniert, habe dann um die 350, 400 Flüge mit der Kamera gemacht, habe dann irgendwann die Inspire One Pro gebraucht gekauft mit Wechselobjektiven, bin ich auch eine Zeit lang geflogen, hatte dann aber auch da mal einen Unfall, ne? Wer fliegt, kann auch was kaputt machen, ist so, du hast noch nie eine Schramme in Auto gefahren, dann bist du auch noch nie Auto gefahren, so. So ist es mit dem Drohnenfliegen halt einfach auch, wenn man viel fliegt, gehört es halt einfach dabei, dass man auch mal irgendwo hängen bleibt. Bin dann mit einem Bekannten zusammen, habe ich die X3 oben, Inspire One oben gehabt und habe dann mal bei Windstille eine Mavic Air daneben gehalten oder eine Air 2 war es und war dann total überrascht, wie viel geiler die Mavic Air ist, also die Air 2. Ja, genau. Wie viel ruhiger, also das heißt, wenn ich jetzt relativ nah dran bin und die Kamera bewegt sich ein bisschen, gibt es ja auch so diesen Parallax-Effekt, dass halt eben das Bild wackelt. Auch die Schärfe von den Aufnahmen, die Farben waren so viel geiler, dass ich gesagt habe, ja, jetzt kaufst du auch so eine kleine. Klar, das ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie nur so 1 Kilo in die Luft schmeiße oder halt eben so 3 Kilo. Aber war sehr spannend zu sehen, wie innerhalb von 4, 5 Jahren die Technik, die Kameratechnik, die Drohnentechnik sich weiterentwickelt hat. Also wirklich Generationssprünge dazwischen.
Ja, schon mega. Ich bin schon mit meiner DJI Mini 2 mega zufrieden. die jetzt auch 4K, aber natürlich nicht das beste 4K, gerade jetzt mit dem Objektiv und sowas, was vorne dran hat, natürlich liefert. Aber dennoch schon, also wenn du es halt jetzt gerade für die meisten Filme, Webseiten, Social Media nutzen und sowas, das siehst du gar nicht dann dementsprechend, ne?
Absolut,
Aber
absolut ausreichend, ja.
da geht natürlich dann dementsprechend immer. Aber auch mein DJI Mini 2, wenn er mega Wind war, die hat sich so reingedreht und dann war trotzdem der Kopf da aber gerade, ne? Das hat also schon richtig tolle Leistung, was die kleinen Dinger schon abliefern. Dann lieber schön klein, kompakt, einfach so kaufen, aufstellen und fliegt los, anstatt da erstmal so rumzubasteln und tausend verschiedene Sachen, bin ich lieber so der Fan von, aber ist ja auch jeder anders, ne?
Grüße nach Down an den lieben Aaron. Ich hoffe, bei
Aaron,
dir ist soweit wieder alles in Ordnung.
grüß dich, Aaron. So, dann wollen wir
Auch
weitermachen.
Fotograf.
Ja, Aaron,
Hobbyfotograf,
Mensch,
ja.
kommst du zu mir rein? Hier, Beste. So, rein da. Gehen wir jetzt mal zum fertigen Shooting. Du bist zu Hause, steckst die Speicherkarte rein. Wie bearbeitest, also mit was bearbeitest du erstmal dein Footage? Machst du nutzt du Windows, nutzt du Mac? Was ist deine Präferenz?
Ich habe zu Corona-Zeiten über eine Förderung mir wie Geld für Video-Equipment bekommen und auch einen Rechner für Videoschnitt teilfinanziert bekommen. Der Rechner hat gekostet mal 10.000 Euro. Da ist eine RTX 3090 drin, 24-Kern-Prozessor mit 48 Threads, 64 GB Arbeitsspeicher und. Also eine richtig dicke, fette Kiste. Hatte parallel dazu einen iMac Pro hier stehen, der auch mal 8.500 Euro gekostet hatte. Und dann kam Apple und meinte dann, wir bringen hier einen M1-Prozessor aus. Den Mac Pro habe ich abgestoßen und mir das M1R gekauft. Also im Prinzip den kleinsten ja, Rechner von Apple. Und ich war überrascht, wie schnell der im Vergleich zu dem 10.000 Euro Windows-Rechner ist. Wenn ich jetzt bei InDesign eine Bearbeitung gemacht habe, also das heißt so eine Seitengenerierung, dann hat der Windows-Rechner hat da 1 Minute 9 gebraucht und der Mac war mit 1 Minute 10 fertig. Also minimaler Unterschied. Das Problem am Windows-PC, was nützen die 48 Kerne, wenn zum Bearbeiten nur ein oder zwei genutzt werden? Das ist so ein bisschen doof. Auch da ist Capture One wiederum im Vorteil gegenüber Lightroom. Bildbearbeitung da sehr zügig und sehr schnell. Das heißt, wenn ich von einem kleinen Shooting kam, hat 5 bis 10 Bilder irgendwie, die zu bearbeiten sind, habe ich ja dann Mac gemacht. Und ansonsten dann Windows, wenn ich da von der Hochzeit kam und hatte irgendwie 1000 Bilder, 1500 Bilder über so einen Nachmittag gemacht, dann ist ja sehr viel Bilder angucken, entscheiden, ist das gut, ist das schlecht, ne? Das ist ja so die Hauptarbeit. Ich rück ja da, dem Brautpaar kriegt ja keine 1000 Bilder. Das ist ja Blödsinn, ne? Man muss ja schon entscheiden, von den Gruppenfotos, dann hat man 10 Gruppenfotos gemacht. Welches ist das Schönste? Und dann reicht dem Kunden eins oder von der großen Gruppe vielleicht auch zwei und die anderen löschen, 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 wegmachen, damit man halt nur gute Fotos rausgibt. Und da muss ich halt dann, damit ich mit vielen Bildern an den Windows-Rechner gegangen. Aber tagsüber für tägliche Geschäft, der M1, der Windows-Rechner hat einen Stromverbrauch von 250 Watt, wenn nur Outlook auf ist, und das M1 mit irgendwie 30 Watt. Also das heißt, bei 10 Stunden am Tag, wo der Rechner an ist, ist alleine das schon zu berücksichtigen. Vor einem halben Jahr habe ich dann den M2 Max MacBook Pro gekauft, den 16 Zoll, und das ist jetzt mein Hauptrechner. Also den Windows-Rechner habe ich nur noch an, wenn ich einmal im Jahr auf eine LAN-Party gehe und gehe spielen.
Machen wir das heutzutage noch LAN-Party? Das kann ich noch aus meiner Jugendzeit, wo wir noch die
Ja.
fetten Röhrenmonitore im Keller alle gehievt haben und dann das ganze Wochenende unten geblieben sind und die Leute immer gedacht haben, was machen wir da im Keller 3 Tage ohne Schlafen? Okay, ab und zu auf
Genau,
Toilette hat man ja
ja.
noch geschlafen, aber wie das da drunten dann gerochen hat, will ich nicht wissen, wenn die Eltern damals reingekommen sind.
Ja, mit ein paar Leuten geht das noch. Wir hatten früher, so Anfang der 2000er, haben wir LAN-Partys gemacht mit 100 bis zu 150 Personen in einem Gemeindesaal.
Geil.
Das war dann schon anspruchsvoll, war geil, aber war eine tolle Zeit, aber dann kam irgendwann DSL und die Leute brauchten halt konnten halt eben auch von zu Hause aus sich die entsprechenden Filme besorgen und anschauen, die man sonst nur auf den LAN-Partys geteilt hat.
Ja. Ja, das waren noch Zeiten, du, wo noch die Eltern immer mit dem Auto dann die ganzen fetten Röhren und Rechner dann hinfahren, das war auch im Film, das immer abzubauen und aufzubauen, Mensch. Dann hast hörst du mich noch?
So, jetzt höre ich dich wieder. Ja, wir machen das so einmal im Jahr bei mir unten im Keller. Und dann treffen sich die Eltern, also die Väter mit den Söhnen zusammen. Also sehr spannend. Also sind so 10, 12 Leute und das ist dann ein gemütliches Wochenende, wo der Vater mit dem Sohne, können wir gucken, wo die Reflexe besser sind.
Jawohl, sehr gut. Was wird dann gezockt? Counter-Strike oder was?
Counter-Strike, Battlefield, Medal of Honor, also die alten Sachen. Serious Sam ist auch sehr geil, sehr lustiges Spielchen. Duke Nukem. Also, ja, was Lustiges halt.
Jawohl, sehr nice. Ja, also zum Rechner zurückzukommen, also ich glaube auch, seit dem M1 hat sich das extrem stark geschiftet. Aaron muss gleich los. Mach's gut, Aaron. Und zwar, weil davor war es tatsächlich so, dass noch viele auf Windows rechnen. Also Apple, ich bin auch ein großer Apple-Verfechter, weil alles bei mir bei Apple ist, das durch die Synchronisierung alles und es funktioniert einfach, das hilft. Aber du bezahlst natürlich auch einen gewissen Preis für den Namen, ne? Und deswegen, viele haben sich damals, sage ich mal, für denselben Preis einen Windows-Rechner geholt, weil der natürlich dann einfach eine bessere Leistung hatte und konnte halt gerade, wenn es ein Filmschnitt war, konnte halt viel besser halt Filmschnitt und sowas machen, ne? Also das zieht einfach extrem viel Energie. Aber mittlerweile durch M1 hat sich das auch stark geschiftet, ne? Dass man jetzt sagt, okay, ich nehme einfach mir einen M1-Rechner, kann mega geil schneiden, habe kein Problem mehr und das war's, ne? Und Windows ist, sage ich mal, dann schon jetzt auf dem absteigenden Ast, will ich schon mal behaupten. Das ist schon ein extremer Gamechanger. Und du schwörst ja auch auf deinen M1, M2. Das ist auf jeden
Also
Fall.
ich bin eigentlich seit ich vor über 30 Jahren, 35 Jahren den ersten Rechner hatte, also mit C64 angefangen, den wollen wir nicht zählen, aber 286 mit 33 Megahertz, also schon wirklich seit frühester Jugend mit Rechnern unterwegs, bin auch seit ich in Mediengewerbe reingerutscht bin, immer mit Mac und PC parallel gearbeitet. Mir war das eigentlich immer wurscht, mit welchem System ich arbeite. Die einen schrieben nur Windows, die anderen nur Mac. Ist wurscht. Seitdem die ganzen InDesign und so weiter auch auf Windows-Rechnern laufen, ist das hin und her switchen kein Problem. Das einzige Problem war beim Switchen früher die Typ 1 Schriften, die es nur am Mac gab und nicht am PC. Mittlerweile OpenType ist das eigentlich wurscht, ob ich das Ding, das InDesign-Dokument am PC aufmache oder am Mac. Tut sich nichts. Aber in der Tat, mit den ARM-Prozessoren hat Apple dann einen ganz großen Wurf gebracht. Und für mich das Killer-Argument ist halt einfach der Stromverbrauch. Also das ist wirklich was ein Unterschied. Also ich merke es auch bei mir am Zähler. Und natürlich, was auch sehr schick ist, ja, ich habe ja eben schon mal kurz das Thema Livestreaming angerissen. Da habe ich halt eben auch sehr viel investiert und sehr viel gemacht. Und habe jetzt auch noch mal bei mir im Keller, ich habe eine Diskothek im Keller, die nutze ich zum Livestream, für Musikstreams zu machen. Habe dann DJ-Setup, meine Plattenspieler, wirklich noch Schallplatten, die dann aufgelegt werden. 5, 6, 7 Kameras drumherum, um die Szenerie dann aufzunehmen mit einem Videoswitcher und habe dann OBS zum Streamen und hatte dann auch einen Gaming-Laptop, der aber im Prinzip nur für Streaming geeignet war. Das heißt, sobald irgendein Browserfenster noch aufging, war der dann heillos überfordert. Habe jetzt noch einen anderen Rechner hingestellt, den ich eigentlich als DJ und Streaming-Rechner nutzen wollte. Und musste halt auch da feststellen, dass sobald ja, das Videosignal konvertiert werden muss, um es halt eben online bereitzustellen, ist der Rechner halt eben massivst ausgelastet, weil halt keine dedizierte Grafikkarte drin ist. Und jetzt habe ich meinen M1R dahingestellt und der hat halt die H.264-Kodierung onboard. Das heißt, das Videosignal wird dekodiert und kodiert dann wieder und das läuft flüssig und der lacht drüber. Ich kann dazu gleichzeitig mein DJ-Programm drauflaufen lassen und noch Stems berechnen lassen. Also das heißt, die Audiospur vom Musiksignal trennen. Das heißt, ich kann mit dem Regler den Gesang raus oder nur den Gesang rein, Melodie raus, und das gleiche auch für Schlagzeug und Percussion. Also das passiert auf dem Ding einfach so, und der sagt, ja, langweilig. Während ein Windows-Rechner da halt eben massivst ausgestattet sein muss und mit dickster Grafikkarte, und der lacht halt drüber. Das finde ich sehr spannend. Also
Ja, geil. Andreas, Mensch, du bist ein richtiger Partyboy, der Partykeller. Wo streamst du das? Auf Twitch oder wo?
Twitch, ja, genau.
Wie
Ist
an.
dann dj-toni-de.
Jeden
Passt dann zur
Freitag,
Webseite.
22 Uhr.
Bitte?
Jeden Freitag, 22 Uhr. Da geht's bei DJ Tony los.
Ja, das ist bei mir relativ unregelmäßig, weil ich ja als Selbstständiger doch einiges zu tun habe. Aber in der Corona-Zeit, wo man 1,5 Jahre lang im Prinzip komplett ohne Auftritte unterwegs war, vorher 40 Auftritte im Jahr und dann so auf null runterzufahren, war schon sehr schwierig. Und dann war Twitch halt einfach ein gutes Mittel, um da nochmal reinzukommen. Auch, dass man mal 7, 8 Stunden hinterm Pult steht, ist ja auch eine körperliche Anstrengung, die man sonst, wenn man nur im Bürostuhl sitzt, so ja auch nicht hat. Und auch, dass man das Ganze nochmal reinkommen und die Interaktion mit den Leuten, dass man nicht so eingeschlossen war, war schon cool. Und das mache ich halt in relativ unregelmäßigen Abständen immer noch, ja.
Ja, geil, finde ich gut. Dann kommen wir zu den Entweder-oder-Fragen. Hast du dir schon mal ein Interview von mir angeschaut mit anderen Kunden?
Ja, so kurz, bis kurz vor Ende, und dann kam da eine Frage, habe ich schon mal gehört. Ja,
Okay, sehr gut.
schießen Sie
Sehr
los.
gut. Also du musst dich für eine Sache entscheiden.
Ja.
Es gibt nicht, ich nehme beides. Du musst dich für eine Sache entscheiden und dann im besten Fall auch nochmal begründen, warum, weshalb, wieso. Tageslicht oder Kunstlicht?
Kunstlicht immer mit dabei. Also, Available Light Shoot, also wenn du jetzt Tageslicht mit Available Light meinst, nee, also selbst bei Tageslicht, wenn ich jetzt eine Hochzeit fotografiere draußen und die Sonne knallt, dann will ich ja das Brautpaar nicht in die Sonne gucken lassen, dann ist das Gesicht zwar schön hell, aber die Augen sind halt so klein und oder auch zu. Das heißt, ich platziere meine Leute immer so, dass das Licht von hinten oder von der Seite kommt. Dann sind die Gesichter aber dunkel. Und dann gibt es halt von vorne, werden dann mit dem Blitz bei den Paarfotos dann die Sachen aufgehellt, sodass das halt schön aussieht. Und wenn man dann bedeckten, dramatischen Wolkenhimmel haben, wo es so kurz vorm Regnen ist, und man gibt dann von vorne mit Blitz richtig viel Licht ins Gesicht, dann wird der Himmel nochmal dunkler und wirkt richtig dramatisch. Ja. Also von daher immer mit Kunstlicht dabei.
Sehr gut. Dann analog oder digital?
Also, wenn es um Fotografieren geht, definitiv digital. Ich habe zwar analog früher gearbeitet, aber das Digitale ist wirklich, ja, also in der heutigen Welt, wenn ich bedenke, wie viel Arbeit das früher war, die erste Dias zu entwickeln, das Richtige auszusuchen, die Dias auf eine Trommel zu montieren, Flüssigkeit drunter, damit es keine Newtonringe gab, die einzuscannen, wie lange das gedauert hat, bis man die dann endlich irgendwann bearbeiten konnte. Nee, das macht keinen Sinn. Wenn es ums DJing geht, dann bei mir in der Disco bevorzuge ich analog, weil das ist halt einfach haptisch, mit Vinyl zu arbeiten, ist halt schweinegeil.
Sehr gut. Du bist bei mir jetzt sehr verschwommen vom Bild her, aber hören tue ich dich gut. Von daher machen wir erstmal weiter. Und wenn dann irgendwie das irgendwie tonlos anbricht, dann gerne mal reinschreiben, liebe Leute. Spiegelreflex oder spiegellos?
Ohne. Also, ich habe ja vorher mit Canon fotografiert, die waren ja alle mit Spiegel. Und seit ich Sony habe, ja, spiegellos. Ist die Zukunft. Was ich bei der A9 schweinegeil finde und was auch für mich der Hauptkaufgrund war, fotografieren ohne Blackout. Das heißt, ansonsten, wo der Blitz ja einmal so, oder der Spiegel halt hoch werden, macht das Bild schwarz, kann die A9 dann halt eben fotografieren wie auf dem Handy, also ohne dass es schwarz wird. Das finde ich halt einfach rattenscharf. Ein weiter größerer Vorteil von den Spiegellosen, wer mal in der Kirche eine Hochzeit fotografiert hat und macht dann klack, klack und alles guckt. Nee, also das ist lustige Anekdote. Ich habe eine Hochzeit fotografiert in der Kirche. Gummischuhe, also Gummisohlen an, dass man mich nicht hört, nicht so. Klack, 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 mit den Festen. spiegellos, ohne Blitz, also da in der Kirche halt, logisch, ohne Blitz, man, ne, will das nicht. Dann stand dann irgendein Onkel auf, mitten in der Kirchenreihe, während irgendwas Wichtiges passiert ist, packte seine dicke Kamera aus mit Blitz und Spiegelschaden, und machte klack, klack, Blitz, hell, und ich so, oh Gott. Naja, gut. Aber lustig,
Sehr
ja.
gut. Schwarz-Weiß oder Farbe?
Farbe. Ich habe großen Respekt vor denen, die geile Schwarz-Weiß-Fotos machen. Gutes Schwarz-Weiß-Foto lebt durch die Kontraste. Und man muss eigentlich auch den Mut haben, Sachen im Schwarz verschwinden zu lassen. Da bin ich allerdings anders geprägt. Wie gesagt, dadurch, dass ich halt eben durch die Reproduktion halt einfach immer drauf getrimmt wurde, muss alles zu sehen sein. Beispiel hier hinten dran in dem Kleid. Ne? Bei einem Schwarz-Weiß-Foto wäre das Kleid hier irgendwie da unten komplett schwarz. Hier ist aber bei mir immer noch Modulation drin, auch in den dunklen Stellen. Da traue ich mich halt nicht so. Das ist nicht so mein Bilderstil. Ich mag halt eben Farben, am liebsten grün. Aber ansonsten ja, bei Fotos Farbe, definitiv.
Sehr, sehr gut. Dann aufwendiges Shooting oder einfacher Aufbau. Aufwendiges Shooting kann sowas sein wie zum Beispiel Unterwasserfotografie. Da muss man viel natürlich planen, arbeiten und so weiter und so fort. Und ich sag mal, einfacher Aufbau ist, keine Ahnung, stellt sich hin, macht Foto, weiter geht's.
Kommt auf das Kundenbudget an.
Nicht,
Wenn der Ku
also nicht entweder oder, sondern was ist deine Präferenz? Also, was machst du am liebsten?
Also ich habe eine sehr, sehr zügige Arbeitsweise, und dann ist das je einfacher, umso besser. So, dass es gut und geil wird. Licht ist da halt so eine Sache. Ich habe mit einem Kunden gehabt, ein Neukunde von mir, der sagte, oh, der vorige Fotograf, der hat eine Küche fotografiert. Wir haben 5,5 Stunden in der Küche gestanden, bis die Fotos im Kasten waren. Sag ich, wie bitte? Sagt er, ja, nicht nur, dass das 5,5 Stunden Zeit gekostet hat, finanziell, sondern auch mich 5,5 Stunden, die ich nichts anderes machen konnte. So, und dann bin ich mit ihm raus und dann war in die Küche, er ist Schreiner und habe dann die Küche in 1 Stunde, 1,5 im Kasten gehabt. Sag ich, ja, man könnte da jetzt noch hier ein Spiegelchen hinstellen und da aufhellen und abschatten, aber das ist dann in keiner Relation mehr Aufwand zu dem Mehrwert, den man dann hat. Da bin ich dann pragmatisch, ich sehe halt eben zu, auch da es hilft halt eben das Fotografieren auf dem Laptop weiter, dass die Bilder schon geil werden. Aber man muss es nicht übertreiben.
Ganz genau. Dann Foto oder Film?
Film gehört die Zukunft.
Also du würdest, also jetzt mal abgesehen von der Zukunft, so was machst du lieber? Fotografierst du lieber oder filmst du lieber?
Filmen finde ich spannender. Man kann mit Film wesentlich mehr ausdrücken. Das fängt ja schon damit an, dass ich jedes Jahr zum ersten Mal so meinen Instagram-Account auch als DJ genutzt habe und habe dann quasi Selfies gemacht. Ne? Also quasi mich selbst nicht als keine Fotos von den Veranstaltungen, sondern halt einfach Selfie gesagt, hier bin hier und hier. Das passiert jetzt kurz, kurz gezeigt, wie es geht, weil man damit einfach mehr ausdrücken kann. Ja, auch wenn ich jetzt das letzte Projekt, was ich für einen Winzer gemacht habe, stellt sich dann in den Weinberg, sagt, hier, wir haben ein Weinpaket mit 12 verschiedenen Weinen, da ist da und da drin und aktuell sind wir jetzt bei der Traubenlese und dann bin ich mit der Kamera halt durch den Weinberg und habe dann die Landschaft, die Leute bei der Arbeit gezeigt, geht im Film wesentlich geiler, als wenn man einfach nur 5 Fotos auf der Webseite macht, also Film, ja.
Sehr, sehr gut. Dann, was ist die Fotografie bzw. Film für dich?
Ist ein Drittel von meinem Einkommen. Ist
Ist doch nicht nur Geld, Andreas, das ist doch nicht nur Geld für dich. Geld kannst du auch anders verdienen. Kannst du auch Bank überfallen.
ja, muss ja nicht sein. Ja, ist eine Leidenschaft. Ich mache es sehr gerne. Ja, was ich gerade bei Filmen, bei Imagefilmen oder in der Zusammenarbeit mit produzierenden Gewerken immer wieder sehe, ist, mich mit dem Thema beschäftige, was der Kunde produziert oder was der darstellt. Ich habe früher schon immer die Sendung mit der Maus gerne geguckt, um halt zu sehen, gibt es oder N24 Doku. Gucken nämlich gerne solche Sachen. Und es ist halt Spaß, drehen zu können und selbst umsetzen zu können. Also da gibt es halt Sachen, wie gerade als Baustellenfotograf, die kriegst du als Normalsterblicher so gar nicht zu sehen. Reicht dir das?
Okay, sehr, sehr gut. Das reicht mir jetzt. Normalerweise gehen die Leute, die werden richtig sentimental und sagen, hier, was die Fotografie alles für sie erreicht und pipapo und können sich gar nicht vorstellen, dass es die Fotografie nicht gibt. Und ja, der Andreas kann zocken, ja, bringt mir Geld, ne? Reicht auch.
Ja.
Als
Nee,
Mann.
nein, also klar, irgendwie muss man ja seinen Lebensunterhalt verdienen, richtig? Jeder arbeitet irgendwas, sollte zumindest. Und ich finde es halt eben schön, wenn man Beruf und Berufung miteinander übereinbringt. Das ist beim DJ das Gleiche wie beim Filmen und Fotografieren oder halt eben als Mediengestalter, wo ich da auch besondere Sachen mache, die halt eben wenige machen und sich halt da irgendwo spezialisiert hat. Das ist jeweils so getrittelt vom Arbeitsaufkommen und vom Umsatz, dass man sagen kann, ja, es ist schön, dass ich sehr flexibel sein kann und halt einfach auch viel mache, ja, viel rundkomme. Ich habe mal Wasserkraftwerke fotografiert und war dann in Deutschland, war in Baden-Württemberg, war in der Schweiz, in Österreich, bin dann über Sachsen wieder zurückgefahren, war dann in 5 Tagen irgendwie so 3000 Kilometer gefahren und habe dann halt Wasserkraftwerke, die sollte ich nur fotografieren. Hab gesagt, soll ich nicht ein paar Videos machen? Na, braucht nur Fotos für PowerPoint. Das heißt, soll ich die Drohne mitholen? Nee, nee, wir brauchen nur Fotos für PowerPoint, brauchst du nicht. Sag ich, ja, ich sitze aber mehr im Auto, als dass ich da vor Ort bin. Sag, ja, nee, brauchen wir nicht. So, und ich war vor Ort und habe dann aus der Stunde fotografieren, habe schon zwei gemacht, weil ich einfach die Kamera hingestellt habe, halt Videos gemacht und habe halt mit der Drohne Fotos und Videos gemacht, ne, weil die Landschaft halt eben, wenn man ein Bewegtbild hat, einfach geiler ist oder wenn das Wasser da irgendwie fließt, was sich bewegt, Wasserkraft bewegt ja irgendwas, tausendmal spannender. Ja, dann auf der Messe der anschließenden gab es dann PowerPoints mit Videos. Also keine statischen Fotos, weil der Kunde dachte, oh, total geil, schön, dass du das gemacht hast. Ich so, ja, ich hab's doch gesagt. Ja, das sind halt so Sachen, da kommt, also wie kommt man schon mal in ein Wasserkraftwerk rein? Ne? Also, oder ich habe in Luxemburg wurde eine Windkraftanlage demontiert, die habe ich als Baustellenfotograf begleitet. Wie dann die Rotorblätter abgenommen wurde, dann kam so die große Wrecking Ball, also die Abrisskugeln, und hat dann den Turm so in drei Teilen klein gemacht und der ist dann irgendwann zusammengefallen und so. Also Sachen, die, ja, wo man sonst als Normaler so gar nicht hinkommt, finde ich immer sehr spannend.
Sehr, sehr gut. Dann, ich glaube, ich kenne schon die Antwort auf das nächste, auf die nächste Frage, aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Was würdest du tun, wenn es die Fotografie und Film nicht geben würde?
Das wäre traurig, würde ich heulen.
Ja, ich meine, als Beruf, ne?
als
Dein Geld, wo
Beruf
kommt das Geld her?
die Penunsen, der Lovi. Ja, ich habe ja noch zwei andere Standbeine. Das ist einmal der Hochzeits-DJ und das Thema Mediengestalter. Und wenn das auch nicht mehr gäbe, Zimmerer wär noch so ein Job. Also ich mag's, also dadurch, dass ich ja viel rundkomme und verschiedene Berufe so an Handwerker reinschnuppern kann, finde ich das Arbeiten mit Holz total geil. Das wäre also auch noch so eine Geschichte, wenn ich sage, ich würde noch mal eine Ausbildung machen und das andere gäbe es nicht, wäre das, da hätte ich Bock zu.
Und ja, mein Lieber, dann haben wir es soweit durch. Ich habe dir ja gesagt, nimm dir ein bisschen mehr Zeit mit, weil wir wahrscheinlich ein bisschen länger quatschen. Ihr habt ja schon gewusst, wenn wir beide Quatschköpfe da anfangen, dann finden wir wahrscheinlich wieder kein Ende. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, jetzt der Ton war am Ende noch gut, weil dein Bild war so ein bisschen verwischt. Ob das die anderen noch alle gut mitbekommen haben, hoffe ich natürlich selbstverständlich. Aber könnt ihr ja gerne dementsprechend die Aufzeichnung anschauen. Meist die Aufzeichnung war nochmal ein bisschen besser. Wo kann man dich erreichen, wenn man jetzt, sag ich mal, sagt, hey, ich brauche einen guten Imagefilm oder Foto oder DJ, guten DJ, wo kann man dich kontaktieren?
Am liebsten per E-Mail, aber Kontakt entweder über andreas.schola, das ist mein Instagram-Name, tonimedia.de ist die Firmenwebseite, wenn es um Thema Fotografie und Film geht. Und ansonsten dj-toni.net, halt der DJ. Aber hier über Instagram, wenn wir schon mal hier sind, das ist eigentlich am einfachsten.
Perfekt, mein lieber Andreas. Vielen, vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht, das geile Interview. Wünsche dir noch einen wundervollen Abend und ja, bis
Gerne,
später.
wünsche ich so auch. Und ich hoffe, es war nicht zu langweilig beim Zuhören. Und der ein oder andere hatte
Mit
Spaß.
Andreas wird es nie langweilig. Schönen Abend dir.
Ebenso, hasta luego.
Ciao.